Wir sind reich, hat der jülicher Herzog Wilhelm V. einst gesagt. Es ging nicht um Geld oder Gold, sondern um die kulturelle Vielfalt. Und genau darum geht es im herzoglichen Podcast. Um Menschen mit Ideen, die unsere Region gestalten und voranbringen. Für den Herzog im Studio.
Dorothee Schenk, heute bei mir im Studio.
Benjamin Komparo, Gesamtleiter und Hornist bei Opus 45.
Gonzalo Mejia, Oboist bei Opus 45.
Und ich bin Roman Knischka, ich bin Schauspieler und in dem Fall Sprecher.
Opus 45, zum 12. Mal in Jülich. Das Dutzend ist voll. Warum kommt ihr immer wieder?
Ach, wir fühlen uns hier sehr wohl und wir werden ja ständig wieder eingeladen. Seid ja selber schuld.
Kommt also nicht aus reiner Nettigkeit, sondern natürlich aus Engagement. Aber wir freuen uns natürlich, dass ihr immer wieder da seid. Wie ist denn das gekommen, dass ihr überhaupt nach Jülich gekommen? Also man muss ja immer das erste Mal kommen.
Hm? Ja, ja. Also wir machen natürlich regelmäßig Tourneen, kreuz und quer durch Deutschland. Und irgendwann war es eben mal das erste Mal hier und der Saal war voll. Und wie kam es dazu, Benni?
Die Landeszentrale für politische Bildung Nordrhein-Westfalen hatte zu einer NRW-Lesereise geladen. Und es war eine Ausschreibung, da konnten sich Bibliotheken, Büchereien konnten sich bewerben um eine Veranstaltung mit uns. Und Jülich hatte sich beworben und hat es auch bekommen. Und das erste Konzert fand in der Kulturmuschel statt.
Zu Corona, ne?
Ein
das war es
nämlich. Legendäres Konzert, ja. 1700 Jahre jüdisches Leben. War im Jahr 2021 und wir spielten und ungefähr auf der Hälfte des Programms, wir waren gerade mitten vertieft in einem Quintett von Felix Mendelssohn Bartholdy, tönte Helene Fischer zu uns rüber und es gab dann so ein Crossover zwischen Mendelssohn und Helene Fischer. Helene Fischer,
die war wahrscheinlich aus Biergarten mit, genau. Biergarten mit Herz, ja, ne, wahrscheinlich.
Es war eben die Corona-Zeit und alles fand draußen statt und fand eben dann auch in diesem Fall sehr laut draußen statt. Es war auch das letzte Konzert, das erste und letzte Konzert in der Kulturmuschel. Ja. Und hinterher gab es aber dann keinen Stuss, sondern im Gegenteil, es war dann klar, so dürfen wir und Jülich nicht auseinandergehen. Und es gab eine Folgeveranstaltung und die war dann schon in der Schlosskapelle und anschließend lagen wir uns in den Armen und jetzt sind wir noch 10 weitere Wahlen
genau.
Hier gewesen.
Der Anfang einer wunderbaren Freundschaft, ja. Habe ich eben schon mal gesagt. Ne? Ja, das hat ja tatsächlich jetzt zu so einem freundschaftlichen Miteinander geführt. Was ich verraten darf, es geht gleich noch ins Rathaus zum Bürgermeister, da gibt es dann den Eintrag ins Goldene Buch. Ich bin sehr gespannt, das wird bestimmt... Auch. Seid ihr zum ersten Mal im Rathaus. Übrigens, was ich total schön finde, ihr seid zum ersten Mal 2 Tage hier.
Das ist richtig. Endlich mal ein bisschen längeren Aufenthalt. Denn sonst treibt uns dann die Tournee immer weiter. Eine Übernachtung und dann geht es schon wieder weiter. Manchmal mit dem Tourbus oder wie auch immer. Und wir sind ja dann auch immer 6 Leute mindestens, wenn ich noch zusätzliche Begleitung. Das will alles wohl organisiert sein. Und deswegen, das ist gut, dass wir jetzt mal hier auf die Bremse gehen können. 2 Tage erleben können, unterschiedliche Wetter erleben.
Ja, ja. Eben hat es gegossen, ja genau.
Ja. Mhm. Also das ist toll. Vor allem wird ja dann auch dieses Jülich für uns selbst größer, weil wir dann eben plötzlich andere Sachen erkennen und sehen und erleben können.
Nicht nur die Schlosskapelle von innen, sondern gleich geht es ja noch mal ein Stück weiter. Da werden wir mit Guido von Büren ein bisschen die Zitadelle erkunden noch. Und wir freuen uns natürlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt und hier bei uns beim Herzog auch dabei seid. Aber vielleicht mal für die nicht so ganz Eingeweihten, Benjamin, Opus 45, was genau ist das eigentlich?
Opus 45 ist erstmal das Bläserquintett Opus 45. Wir haben uns kennengelernt bei einem Orchesterprojekt in Berlin. Wir haben damals gespielt ein deutsches Requiem von Johannes Brahms und das hat die Opuszahl 45. Und deshalb haben wir uns als Bläserquintett Opus 45 genannt. Und ein paar Jahre später kam Roman dann als Sprecher hinzu, erst mit Kinderprogrammen, später dann mit dem politischen
Peter und der Wolf, ne, habt ihr gemacht.
Zum Beispiel.
Peter
und der
das
Wolf.
Ist übrigens in Jülich letztes Jahr aufgeführt worden als Kinderkonzert. Ne?
In Kuba.
Ja, genau.
Ja, Roman kam dazu und dann haben wir uns überlegt, na, was machen wir jetzt? Jetzt müssen wir es irgendwie aufmachen, erweitern, weil Roman ist ja erkennbar kein Mitglied des Bläserquintetts. Und dann wurde daraus Ensemble Opus 45. Ja. Also wenn man das ganz streng machen möchte, müsste man sagen Bläserquintett Opus 45 und Roman Knischka. Oder noch besser andersrum. Oder wenn man einfach alles einschließen möchte, dann spricht man vom Ensemble Opus 45. Da wäre Roman dann inkludiert.
Roman, wie habt ihr euch denn kennengelernt? Wie kommt das denn überhaupt? Ich meine, man muss ja auch zueinander finden, wenn man kein Bläser ist und auf der anderen Seite, ne?
Ja. Ja, das war so, dass vor etlichen Jahren, vor über 10 Jahren war das mittlerweile, gab es eine Flötistin, mit der ich befreundet war. Die spielte in einem Ensemble mit. Und so kam es dann dazu, dass wir, also ich suchte in der Tat noch eine Gelegenheit, anders künstlerisch Arbeit zu machen, als jetzt vor der Kamera oder auf der Bühne, also als Schauspieler. Und die Flötistin meinte, ja, also wir könnten uns das gemeinsam irgendwie ganz gut vorstellen, dass man vielleicht mal probiert, wie klingt das, wenn wir als Musiker einen Sprecher noch nebenbei haben. Und,
der war doch aber irgendwas mit einem Kindergarten, habe ich ja, da im Hintergrund.
Genau, und ihre Kinder und meine Kinder gingen in die gleiche Kita. Und so kannten wir uns, so entstand damals die Freundschaft. Und somit dann entstand dann auch diese Begegnung mit den Musikern. Und ich war sofort wirklich, ich war Feuer und Flamme für das Projekt. Wobei wir damals natürlich nicht wussten, bei weitem nicht, ahnten, was das für Ausmaße annehmen würde dann über die Jahre. Denn damals sollte es sich handeln eigentlich um einzelne Termine, verteilt aufs Jahr.
In Berlin, wohlgemerkt, einzelne Termine in Berlin.
Das ist ja, das vollständig aus...
ist aus den Fugen geraten quasi, weil wir mittlerweile weit über 100 Aufführungen im Jahr kreuz und quer in Deutschland haben. Mhm. Nicht nur in Deutschland sogar. Also das ist schon was anderes. Da braucht es schon eine ganz spezielle Logistik und Planung, Vorausplanung. Und speziell mich als Schauspieler trifft das schon ordentlich, insofern, weil wir uns, was Konzerte betrifft, schon viele Monate im Voraus festlegen müssen. Mhm. Und die Filmbranche, meine ursprüngliche Branche, die ist da, die tritt kürzer sozusagen. Also im Sinne von, man fragte öfter mal, wir hätten gerne Herrn Knischka für den oder den Film, den drehen wir übernächsten Monat, sowas in der Art zum Beispiel. Und da muss ich natürlich hier und da mal sagen, oder meiner Agentur dann sagen, oh, das geht leider nicht in diesem Zeitpunkt, geht das vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt, weil er macht ja eine Konzerttournee. Mhm. Ja, also das will alles wohl bedacht sein. Und bei Musikern verhält sich das ein bisschen anders.
Genau, also das wäre nämlich jetzt die nächste Frage. Wie passt das denn dann in den eigenen Konzertplan?
Genau, wir haben bei Opus 3 Quintettbesetzungen oder wir sind zumindest pro Instrument 3 Musiker. Ich bin Oboist, wie ich vorher gesagt habe, und ich gehöre zu die 3 Oboenbesetzung.
Und wo ist die Heimatbesetzung? Oder gibt es ein Heimatensemble
in Hamburg? Würde ich sagen, oder? Da ist unsere Heimat als Ensemble, oder?
Nein, das, ich glaube, wo Sie gehören doch zu bestimmten...
Wo du ursprünglich spielst.
Ach so, ich komme aus Lübeck
eigentlich. Ah, okay, okay.
Aber der andere Oboist in Lübeck auch mittlerweile und die andere Oboistin in Berlin oder in Brandenburg. Mhm.
Und wie findet die Abstimmung statt? Gibt es dann so eine Anfrage? Ich habe ja gar keine Ahnung, wie man dann die 3 Ensembles entscheidet.
Nee, wir teilen die Termine.
Ja.
Wir
WhatsApp-Gruppe.
Oder WhatsApp-Gruppe, natürlich. Doch, das passt auch sehr gut. Ja. Und wir gucken, weil jeder von uns hat auch seinen Job oder seine Stelle im großen Orchester. Und wir gucken, wie terminmäßig das besser passt für jeder.
Okay.
Und ab und zu, wenn von den 3 festen Besetzungen eine nicht kann, kommt eine sehr gute Aushilfe.
Okay, es gibt also eine Ersatzfrau Nummer 4.
Ja, Dorothee, nur ergänzend dazu, die spielen ja alle in festen Orchestern. Ich glaube, das meintest du vorhin.
Genau.
Und es muss ja auch mit den Dienstplänen der Hamburgischen Staatsoper dann gematcht werden und so. Darum ist schon ganz gut, dass wir 3 Besetzungen haben und manchen Instrumenten auch nur 2. Und ich schicke dann die Listen raus, dann geht es erstmal an die festen Ensemblemitglieder, dann teilen die das ein und im Idealfall kriege ich dann eine voll ausgefüllte Liste zurück und manchmal steht da aber auch ein NN oder Gast oder irgend sowas drin und dann finden wir aber in unserem Netzwerk, wir haben inzwischen so viele Kontakte zu super tollen Musikerinnen und Musikern und also kein Veranstalter muss sich Sorgen machen, dass wir da nicht mit einer erstklassigen Besetzung
Ja, das ist auch sowas. Ne? Das ist ja auch gewachsen. Ihr seid ja nicht sofort ja. mit diesem mit den Mehrfachbesetzungen gestartet.
Genau. Ich mache auch die Erfahrung, dass wenn eben jetzt eine Aushilfe, sozusagen eine sogenannte Aushilfe mitspielt und das erste Mal dabei ist, kann die jeweilige Person sich oftmals gar nicht so vorher vorstellen, wie das eigentlich abläuft. Dass es auch viel Textanteile gibt an so einem Literaturkonzertabend oder an so, ja, so einem musikalischen Abend. Weil eigentlich spielen die ausschließlich Musik den ganzen Abend durch. Ob das jetzt ein Konzert ist oder... Ja. Und bei uns gibt es eben wirklich, wir erstellen ja Programme, wo es zu gleichen Anteilen darum geht, dann eben Musik zum Klingen zu bringen, genauso wie Texte. Und da merke ich erstmal ursprünglich, also erstmal eine gewisse Skepsis und danach sagen sie, das ist aber interessant. Mhm. Also auch inhaltlich oder wie wir das inszeniert haben für uns selbst. Diese Kombination ist auch in dieser Form sehr speziell und sehr besonders.
Die bauen es aber trotzdem so ein bisschen um dich drum rum, denn du bist ja der Einzige, der nicht gewechselt wird.
Das muss man so sagen, ja.
Wir haben ein Glück, dass Roman eine so stabile Gesundheit hat. Also wir haben keinen Plan B. Also ich würde es dir sagen, wenn wir haben ihn nicht. Also wenn Roman morgen krank wäre, dann das Konzert würde dann wirklich ausfallen.
Ja.
Konkret morgen in Wismar.
Ja.
Wir haben keinen Plan B und wir brauchen auch keinen Plan B, weil er wird ja nie krank. Also er ist in 10
Herzlichen Glückwunsch.
Jahren nicht, in 10 Jahren nicht krank geworden. Und wir hätten aber auch keinen Plan, wie es stimmt.
Das Spannende ist ja aber eigentlich, für mich, es ist ja nicht einfach nur eine Lesung mit Musik. Ihr habt ja, ich habe das mal irgendwann so getitelt bei uns im Herzog, Aufklärung als Mission. Ihr habt ja schon eine Botschaft. Hängt das so ein bisschen, wie ist das gewachsen? Wie kommt das? Denn eigentlich war es ja Peter und der Wolf, ne?
Ja, also uns war einfach natürlich mit Peter und der Wolf ein wunderbares Stück und Karneval der Tiere und Bilder in der Ausstellung. Richtig. Wir haben ja diese ganzen Kinderklassiker gemacht. Das sind herrliche Stücke, aber natürlich ist es dann rein reproduzieren. Die Werke gibt es ja, die werden dann eben arrangiert für Bläserquintett und Sprecher und dann ist es im Grunde ja die Loriot-Fassung von Peter und der Wolf, die wir dann nachspielen. Mhm. Und das ist natürlich künstlerisch einmal, zweimal, dreimal auch irgendwie fein, aber das...
Die Herausforderung.
Auf Dauer kann man das, also ich würde jetzt nicht 100 Mal hintereinander Peter und der Wolf...
Ja, aber man könnte ja was anderes machen. Also ich denke, im Politischen zu sagen, man macht politische Literatur und beziehungsweise es sind ja dann Dokumente, die Roman, die du vorträgst, beziehungsweise aus Briefen, Gedichte rezitierst und singst.
Ja, dazu wurde ich genötigt.
Ja.
Das hat sich dann so ergeben. Wir haben in Gesprächen einfach herausgestellt, dass wir alle ziemlich politisch ticken. Und wir hatten ein wunderbares Quintett von Pavel Haas gefunden, Pavel Haas Opus 10. Pavel Haas, ein Komponist, der auch in Theresienstadt war, der dann in Auschwitz ermordet worden ist. Und er hat ein Originalwerk geschrieben für Bläserquintett, was wir unbedingt spielen wollten, was einfach ein herausforderndes und ein super Stück ist. Und dann war die Idee, jetzt wo wir mit Roman in Kontakt sind, lass uns doch mal die Todesfuge von Celan nehmen und lass uns doch versuchen, die mal auf das Pavel Haas Opus 10 drauf zu schneiden. Und dann haben wir, das weiß ich noch wie heute, Roman hat dann einfach für uns mal die Todesfuge gelesen. Und wir konnten die Probe nicht fortsetzen, weil wir einfach so betroffen waren. Es war so ultra krass. Und dann haben wir gemerkt, das wollen wir machen. Wir wollen Literatur, also wirklich hervorragende Literatur, aber natürlich auch echt heftig, kombinieren mit eben solcher Musik. Und das war der Anfang. Pavel Haas, Opus 10 und die Todesfuge. Und daraus hat sich dann nach und nach unser erstes Programm zum NS-Widerstand entwickelt, mit dem sprechenden Titel Den Nazis eine Scheinohrfeige versetzen.
Damit wart ihr auch hier, ne? Damit wart ihr auch hier. Aber 1700, sagtest du ja, war eigentlich der Anfang.
Genau, ihr seid quasi mit dem dritten Programm gestartet und wir haben die ersten beiden dann nachgeholt.
Ich glaube, wir haben aber inzwischen fast alle hier
gehabt. Ihr habt alle gehabt, genau.
Ja, sehr schön. Und normalerweise haben wir dann auch immer, und darüber freuen wir uns, immer die Deutschland-Premiere. Diesmal war es eine NRW-Premiere, weil es nicht anders ging. Aber das ist natürlich schon was Besonderes, wenn man das hier immer als erstes... Aber wir sind dann auch so ein bisschen die Versuchskaninchen, ne?
Ja, ihr seid einfach vor allem ein besonderes Publikum. Denn anspruchsvoll, Sie können vergleichen, ja, also und sehr interessiert. Also das kann kaum jemand besser sagen als vielleicht ich, weil ich sehe ja die Gesichter als einziger wirklich von vorn. Die Musiker sind oftmals mit sich selbst quasi als Quartett, als Quintett miteinander beschäftigt und müssen sehr aufeinander achten, auch mit Blicken etc. Und ich habe da öfter mal aber den Blick frei ins Publikum rein und sehe dann natürlich in die interessierten Gesichter. Mhm. Und wenn da öfter mal Kinnladen runterfallen oder die Augen einfach so geöffnet sind, weil es gerade so interessant oder so atmosphärisch ist, das ist dann ein Zeugnis dessen, dass da sind wir gerade am richtigen Ort hier. Und das hat sich mehrfach bewahrheitet. Und naja, darüber hinaus ist parallel einfach, wie gesagt, sind Freundschaften entstanden und es ist fantastisch vorbereitet. Ja. Dieses Ankommen allein, das Proben können, die Technik, wir werden unterstützt. Dann der Saal, der Raum selber klingt toll.
Ja, die Schlosskapelle ist natürlich auch wirklich ein besonderer Raum.
Absolut. Okay. Dann, also die Architektur spielt auch eine Rolle, das Licht spielt eine Rolle. Und dann haben wir auch schon bei eisigem Windsturm draußen da drin gespielt oder eben bei größter Hitze jetzt. Jetzt gestern geschwitzt, unfassbar geschwitzt da drin. Ja, also wir haben wirklich, wir fühlen diesen Raum mittlerweile mit. Und deswegen fühlen wir uns tatsächlich ein Stückchen mehr zu Hause sogar mit unserem Programm hier.
Also bei Premieren ist für uns einfach wichtig, dass wir uns verlassen können, dass wir auch vorher wissen, dass wir es einschätzen können. Und das können wir bei euch natürlich inzwischen.
Vielen Dank, so haben wir es gern. Das Proben, jetzt nochmal eine Frage an die Oboe. Ich habe von der, da kommen wir jetzt gleich noch zu, von der Dramaturgin gehört, dass es im April ein Probenwochenende gibt. Wie stark ist das mit den Proben? Wie funktioniert das? Also übt man dann zu Hause erstmal und dann trifft man sich im Ensemble?
Genau. Das sowieso. Wir bekommen die Stücke von Benjamin meistens ein paar Wochen vorher und wir müssen das jeder selber erstmal üben. Wahrscheinlich ein paar Stunden pro Tag und dann treffen wir uns meistens 3 Tage lang oder ein ganzes Wochenende. Und wir proben ganz, ganz viel am Wochenende. Wir probieren auch viel mit Roman, zwischen uns Musiker. Und da kommen meistens alle Besetzungen und wir tauschen uns an diesem Wochenende. Und ich würde sagen, 6 bis 7 Stunden am Tag proben wir ungefähr an diese 2-3 Tage Wochenende. Und so bereiten wir die Programme.
Wieso bist du geblieben?
Oh, das ist eine sehr gute Frage. Mein erstes Konzert war vor 3 Jahren in Braunschweig. Deutschland hat ein sehr großes Spektrum von Orchester, über 100 Sinfonieorchester und Theater und so weiter. Und man kennt sich schon. Es gibt ein großes Netzwerk. Und ich hatte die Gelegenheit, ein paar Jahre vorher mit einer unserer Fagottistin zu spielen, Olivia Comparot. Sie kannte mich auch. Und der damalige Festesoboist hat mich gefragt, ob ich Lust hätte auf ein Konzert. Dann bin ich für 2 Tage, glaube ich, in Hamburg für Probe, ohne Roman. Es war nur Musik, weil die hatten das Programm schon häufig gespielt. Es war der Neue, sozusagen. Es war der Aushilfe. Und dann kam das Konzert in Braunschweig. Wir haben das Konzert gemacht, tolles Konzert. Und ich war fasziniert von den Kollegen natürlich, großartige Musiker und tolles Quintett, aber auch von dieser ganzen Vertiefung in die Geschichte. Weil ich komme aus Venezuela, und wir bekommen natürlich...
Oh, gerade schwieriges Thema, ja.
Ja, das sowieso, das ist sehr aktuell. Wir bekommen natürlich viel internationale Geschichte, aber nicht so tief wie bei Opus. Und ich fand diese Mischung zwischen Geschichte, tolle Schauspiel und Musik und das höchste Niveau super. Und ich habe mich gefreut auf die zweite Anfrage. Und dann kam die dritte, vierte und jetzt bin ich festes Mitglied
im Quintett. Ja, da sind wir beim Programm. Ich sagte gerade eben Dramaturgie. Wie, Benjamin, wird das Programm ausgewählt? Also machen das, um es aufzuheben, Katrin Liebhäuser ist die Schwester von Benjamin Comparot und dann ist richtig, ne? Du guckst mich so kritisch
nein,
an.
Nein, ist vollkommen richtig.
Ich übernehme macht ihr geschwisterlich das zusammen dann, die Musik und
Ja, Text? Also wir machen geschwisterlich sowieso ja schon immer vieles zusammen und es ist meistens, es gibt da auch nicht so die ganz klare, es ist immer so, aber meistens ist es so, dass ich das Thema finde oder setze. Hat einfach damit zu tun, dass ich auch viel Kontakt mit den Veranstaltenden habe und natürlich auch so ein bisschen die politischen Erinnerungsjubiläen ganz gut absehe und einfach auch inzwischen ein Gefühl habe, welche Themen groß werden und welche vielleicht auch nicht. Und manche Dinge sind ja naheliegend, also sowas wie 75 Jahre Grundgesetz oder 80 Jahre Kriegsende.
Ich erinnere das an das Baguette.
Oder eben auch 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Da war es vielleicht nicht ganz so klar, dass das ein großes Ding wird. Oder damit man nicht nur immer nach hinten guckt, sondern auch nach vorne. Ich bin ziemlich sicher, dass dieses 40-40, also es gab die DDR 40 Jahre lang und es gibt sie jetzt bald 40 Jahre nicht mehr. Ich glaube, dass dieses 40-40, sagt mir mein Gefühl, dass das ein gutes Thema wird. Und da bereiten wir uns jetzt schon drauf vor, obwohl das noch ein paar Jahre hin ist. Also so ist in meinem Kopf manches so, es konkretisiert sich, dann spreche ich, wenn ich das Gefühl habe, ich bin jetzt fest und klar, spreche ich mit Katrin, mit meiner Schwester und ist Profidramaturgin, zuletzt am Theater in Regensburg gewesen. Und also ich halte sie für einen, bin da als kleiner Bruder befangen, aber ich halte sie für einen Genie.
Und das wird sie sicher gerne hören. Grüße gehen raus.
Ja, Grüße, liebe Katrin. Und dann kriegt sie wirklich so eine bescheuerte Vorgabe, mach ein Programm wie damals zum NS-Widerstand, also Programm 1. Und drin sein muss Quintett Opus 10 von Pavel Haas, drin sein muss die Todesfuge und drin sein müssen noch zwei bestimmte Gedichte von Tucholsky. Und mehr kriegt sie gar nicht. Und aus dieser quasi ja Nicht-Information macht Katrin dann ein abendfüllendes Programm mit 90 Minuten. Das auch, muss man erstmal hinbekommen.
Auch wenn sie da gar nicht so zuerst für brennt, ne? Das neue Programm, was wir gestern gesehen haben, heißt True Crime.
Da brannte sie gar nicht dafür. Ja, wobei man sagen muss, True Crime kann man bei, also natürlich True Crime, das war auch eine Idee von Schnapsidee von ihrem kleinen Bruder, so hat sie es, glaube ich, formuliert. Und dann haben wir aber gemeinsam, hatten wir eine Longlist und aus dieser Longlist wurde eine Shortlist. Erstmal vier Fälle, also uns war klar, wir wollen vier Fälle.
Wir müssen mal ganz kurz erklären, was das eigentlich für ein Programm ist, damit die Zuhörer jetzt nicht dumm sterben.
Ja, also unser True Crime Projekt, was jetzt ganz, ganz nagelneu ist, hat durchaus eine populistische Note, ist klar, ne? True Crime. Aber es ist eben wirklich auch wirklich populär. Also viele Menschen hören Podcasts, ja? Oder also hören es in welcher Form auch immer oder schauen es im Fernsehen. Die Leute gehen in Live-Shows, wo zwei Leute vorne debattieren über irgendwelche Morde oder grausigen Geschichten zum Beispiel. Fragt man sich natürlich, was ist das für eine Art von Voyeurismus? Ja? Aber die hat man ja beim Film eh. Ne? Man guckt. Man schaut sich die Konflikte anderer Menschen an im Grunde. So, und jetzt haben wir gesagt, gut, wir gehen jetzt mal nicht auf eine bestimmte Epoche, sondern wir reißen ein paar Fälle ab, die sich in circa 100 Jahren gespielt haben, innerhalb von 100 Jahren. Und
es sind aber immer politische Morde, muss man dazu sagen.
Ja, richtig,
ne?
Es sind politische Morde, darauf wollte ich gerade hinauskommen. Und die beleuchten wir dann eben jeweils relativ genau, ja. Aber man kann jetzt auch nicht zu analytisch vorgehen, weil wir uns vornehmen, wir machen das Ganze immer nur in Spielfilmlänge. Das muss auch tauglich sein für eine Tournee. Also in völlig unterschiedlichen Häusern muss das funktionieren, ja. Manchmal sind es ja solche Säle, dann wieder ganz andere. Da ist ein Konzertsaal, da ist eine Bibliothek. Das muss kompatibel sein. Und entsprechend dann wird auch an der Oberfläche oder eben doch auch ein bisschen in die Tiefe gegangen bei den unterschiedlichen Fällen.
Großes Kompliment übrigens gestern. Wir haben noch draußen gestanden vor der Schlosskapelle und dann sagte mir ein Bekannter, sagte, ich gehe jetzt nach Hause aufs Sofa und dann lese ich erstmal über Petra Kelly.
Ja.
Das habe ich so. Ich glaube, das ist es. Dieses sagte mir Katrin, es sei eine Form auch des Erinnerns. Ja. Das ist ja etwas, was euch immer wichtig ist. Ne?
Du kannst eigentlich True Crime fast ersetzen durch In Memoriam. Also das Programm ist In Memoriam, Matthias Erzberger, Petra Kelly, Anna Politkovskaya, Hans Litten. Und letztlich machen wir das, was wir immer tun. Wir erzählen sinnlich mit unseren künstlerischen Mitteln, mit Musik und mit tollen Texten an wunderbare Menschen, die ja wirklich mutig waren und also
Vorbilder halt auch.
Ja,
ne?
Gestern
in Haltung und
bei Litten oder auch bei Politkovskaya, da ist mir gestern in der Schlosskapelle, das, also für mich ging es gestern auch wieder so tief, Auch wenn wir es dann häufiger spielen, aber es war jetzt ja auch erst das zweite Mal. Ja. Und also da sind wir schon auch selber richtig angefasst. Ja.
Und bei diesen Fällen, gerade eben bei diesen, gibt es eben viele Zweifel von vielen Seiten auch raus. Ja, das ist alles nicht wirklich eindeutig. Für einige schon, für andere weniger. Mhm. Weil sie eben alle politischen Hintergrund haben. Mhm. Ja? Wer sind Auftraggeber? Wer hat es ausgeführt? Wurde man auf die falsche Fährte gelockt? Was für ein Gericht hat das Urteil gefällt? Mhm. Wie lange war überhaupt das Urteil gültig? Wurde es aufgehoben? Etc. Also das sind unterschiedliche Sachen, die man da beleuchtet. Und ich versuche natürlich auch, das szenisch zu machen. Ja? Das ist also, wir versuchen das miteinander zu sechst eben auch ganz atmosphärisch zu machen, weil jeder Mord, der da geschah, der hatte eine ganz besondere Note. Ja? Mhm. Also auf jeden Fall mörderisch. Mhm.
Da hieß es also, sagte eine andere Freundin zu mir, Musik, die Musik gibt mir die Gelegenheit, dass der Text sacken kann.
Ja.
Es gehört das so zusammen?
Ja, die Musik hat ja ganz verschiedene Funktionen bei uns. Mal ist sie eine Projektionsfläche, mal ist sie auch Kontrapunkt zur Lesung, mal nimmt sie was vorweg, was gleich noch kommt. Also die Musik und die Lesung, das, und oft geht es ja auch übereinander, dass die Musik liegt da und Roman geht mit Text drauf. Du erinnerst dich vielleicht gestern an diese Szene mit Maria durch den Dornwald ging und so bei Litten. Das ist dann schon stark.
Das ist schon ganz stark gewesen. Oder also da gab es viele,
Amazing,
die geschluckt
Grace
haben. Ja.
Und die Beerdigung quasi von
auch das Summen von euch war grandios im Hintergrund. Hier gibt es allgemeines
Nicken.
Gedanken sind frei und das wird nur gesummt über den Text, der in Roman Kletschka spricht.
Ja.
Also das ist schon besonders berührend dann auch in dem Fall. Aber ich brauche immer mindestens 1-2 Tage. Und dann fangen wir an, drüber zu reden zu Hause.
Und das geht nicht nur Erwachsenen so, ich glaube, das geht Jugendlichen, die uns erleben, ab und zu noch mehr so. Das berichten uns dann später, also ich sag mal Lehrer, Lehrkräfte, wie dann Tage später Sachen aufploppen bei Jugendlichen, weil sie sagen, okay, wir haben jetzt uns 1-2 Jahre mit einer bestimmten Epoche in der Geschichte beschäftigt, von Lehrer zu Schüler quasi, und dann haben wir sie erlebt für 1,5 Stunden und plötzlich haben wir Sachen begriffen, Zusammenhänge erkannt, etc. Und sowas kommt nicht sofort unbedingt, sondern wirklich erst Tage später. Und das wird dann manchmal nochmal durchgenommen im entsprechenden Geschichtsunterricht. Das wird nochmal da wird sich nochmal ausgetauscht. Und genau das ist das, deshalb wird es auch gern vor jungen Leuten spielen.
Jetzt sind wir beim Thema Schulaufführung und das ist natürlich auch ein bisschen, wir haben es jetzt das zweite Mal in Jülich gehabt, ich hoffe, wir kriegen es auch das dritte Mal hin, das wäre sehr schön. Wie ist das denn so für dich mit in dem Schulzentrum zu spielen? Es ist ja eine ganz andere Atmosphäre und das Publikum ist ja ein ganz anderes.
Ja, aber es ist trotzdem sehr speziell, sehr besondere für mich, weil meistens wir gehen in Konzertsäle, spielen wir ein Konzert und danach geht man nach Hause. Man wird geklatscht und dann nach Hause. In die Schule hat man meistens die Gelegenheit, nach dem Konzert noch mit den Schülern zu unterhalten. Und man hat das Gefühl, weil unsere Themen sehr politisch sind, dass man auch etwas für die Politik tut, durch Musik. Roman ist unser Sprecher, Schauspieler. Und er macht durch die Texte, wir machen durch Musik auch ein bisschen für die Gesellschaft, für die jugendliche Gesellschaft.
Es ist hier wichtiger denn je, wir hatten hier neulich sehr unerfreulichen Besuch. Ich glaube, ich habe es euch gesagt, wir hatten den Tag des Grundgesetzes.
Ja, 23. Mai.
23. Mai, wo auf einmal sich die Jülicher AfD den Serge Menga eingekauft hat und der schlug dann hier auf und das hat zu etwas unangenehmen Begegnungen geführt.
Mhm.
Also Menschen, die sich da wirklich bedrängt gefühlt haben und ja, das heißt, es ist direkt tatsächlich bei uns auch vor der Tür angekommen, umso wichtiger, dass wir an diesem Thema auch dranbleiben und ihr das auch in dieser Form vermittelt.
Da fragt man sich, weshalb diese Provokation?
Ja.
Warum provoziert man nette Menschen auf der Straße oder wo auch immer. Also, und noch einmal mehr muss man sich fragen, warum folgt man sogar solchen Menschen?
Der hat eine große Followerschaft. Also ich weiß, ich kannte den bis dato gar nicht, muss ich gestehen, weil ich gucke sowas nicht an, aber musste mich dann eines Besseren belehren lassen. da habe ich also nicht schlecht gestaunt, dass es so viele Follower gibt. Und auf einmal ist Jülich nicht nur mit dem fehlenden Wasser in aller Munde, sondern auch in anderen unangenehmen Kontexten. Ja. Mhm. Mhm.
Ich will noch einmal gerne auf diesen Entstehungsprozess zurück, weil ich finde, Katrin ist da noch gar nicht genügend gewürdigt worden. Katrin erstellt, nachdem dann also diese mageren Vorgaben sind gemacht, Katrin erstellt ein Programm, das hat dann die Länge von ja, mindestens einer Götterdämmerung, also so 5 bis 6 Stunden Programm. Und dann kommt dieser quälende Prozess, wir nennen es Kill Your Darlings, also wenn nach und nach quasi alles rausgeschmissen werden muss. Ja? Du kannst einfach dann keine 3 Tucholsky-Texte haben und keine 4 Kästners und 5 Kalekos, das geht einfach nicht. Und dann wird es immer weiter verdichtet und dann kommt natürlich auch der Moment, wo Roman das dann vorgelegt bekommt, dann auch nochmal alles über den Haufen kippt. Ja, er muss es ja auf der Bühne dann auch vertreten.
Ich bin ja dann auch nochmal so eine Art Filter, das muss über meine Lippen muss es drüber und wenn ich so gar keinen Zugang zu irgendeinem Moment finde, dann, also entweder arbeite ich dran oder wir müssen es austauschen. Also das kann ja auch passieren. Mhm. Das passiert mit der Musik ja ebenso, ja. Also manchmal gibt es ein Musikstück, wo sie nicht ganz einverstanden sind. Alle, lasst uns vielleicht doch ein anderes Stück probieren. Mhm. Oder, ja? Mhm. Oder
also es wächst.
Das ist ein langer Prozess. Und vor allem, wenn das dann zusammenkommt, ja, wenn wir dann uns entschlossen haben zu 105 Minuten Text und wissen, okay, ein bisschen was wird noch rausgehen, Text oder Musik oder und. Und wenn wir dann aber zusammen das erste Mal alles zusammen miteinander zum Klingen bringen, dann merken wir natürlich auch noch mal mehr, oh, da braucht es etwas anderes. Oder das muss auch, oder wir brauchen eine Brücke. Oder 2 hintereinander. Oder da fehlt was. Also das ist nochmal auch ein ganz differenziertes, schönes, künstlerisches Arbeiten.
Ihr macht das inzwischen auch oft ohne Pause, zumindest in Jülich, ne?
Ja, weil die Pause, es gibt Programme, wo die Pause mal helfen kann. Wir haben jetzt zum Beispiel die Premiere des neuen Programms, haben wir mit Pause gespielt. Mhm. Und dann ist die Pause aber gesetzt nach dem zweiten Fall, also nach Hans Litten. Und dann kommt als letztes Stück vor der Pause Erbarme dich aus der Matthäus-Passion. Und nach diesem ultra krassen Litten-Fall, der eben endet mit einem Suizid in Dachau im Konzentrationslager und dieser wunderschönen Musik von Bach, die aber natürlich reinknallt ohne Ende, weil Bach war der Säulenheilige von Litten. Er hat sich mit seiner Mutter ganz intensiv über Bach auch ausgetauscht, über seine Passionsmusiken. Dann kommt diese Musik und dann schickst du die Leute in die Pause. Auf das Pausengespräch bin ich dann gespannt. Also das, schmeckt dir ja der Sekt. Ja, ja. Der schmeckt dir ja eigentlich dann.
Ja, inzwischen sind ja auch die Anmoderationen auch des Bürgermeisters immer wieder zu dem Thema, ich wünsche keinen, wie sagt er immer, keinen schönen Abend, sondern einen anregenden Abend.
Ja,
weil man von recht. Ja, von schön ist das ja dann weit entfernt, weil es einen einfach so bewegt.
Aber es gibt natürlich wahnsinnig viele schöne Momente. Das merke ich, wenn sich Augen schließen, wenn Zuhörer, Zuschauer genießen. Also vor allem eben auch musikalisch. Ja. Mhm. Da ist dann einfach auch Liebe im Spiel, sozusagen, also der Musik gegenüber. Mhm. Und das ist schön. Das ist schön zu sehen und zu beobachten. Ja.
Gut. Nächster Auftritt in Wismar, habe ich gehört, aber es gibt auch noch einen ganz besonderen, den ihr in diesem Jahr vor euch habt.
Ja, also wir versuchen gerade, also jede freie Minute in Sachsen-Anhalt und in Mecklenburg-Vorpommern zu sein, einfach wegen der Landtagswahlen. Und
apropos Mission, ja.
Ja, apropos Mission. Mhm. Und wir werden am 5. September werden wir nochmal in Aschersleben spielen, am Vorabend zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Und am 19. September werden wir in Schwerin spielen, am Vorabend der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern. Und,
erzähl nochmal, du hast das so wunderbar erzählt, ich muss es jetzt sagen, ich nehme es nochmal vorweg, wie es denn dazu gekommen ist. Das war eine so hübsche Geschichte.
Ja, das war wirklich toll. Wir haben in Parchim in Mecklenburg-Vorpommern gespielt, gibt es einen ganz tollen Saal, heißt Solitär. Es ist eigentlich ein politischer Raum, ist eigentlich ein Versammlungsort, aber irgendwie ganz toll gemacht und klingt auch irre gut. Toller Holzfußboden, der die Musik auch super trägt und so. Wir spielen da wirklich gerne und haben unser Programm zum Untergang der Weimarer Republik gespielt, waren fertig Und am Schluss sage ich manchmal noch was, manchmal auch nicht. In dem Fall habe ich was gesagt und es war gut, dass ich was gesagt habe. Nämlich, ich habe gesagt, Mensch, wir haben noch einen Termin im September und zwar den Vorabend, ne, vor der Landtagswahl am 19., Wahl ist am 20., haben wir noch frei und ich habe das nur so, so ein bisschen weggenuschelt. So, ja, also wenn ihr ne, uns da noch brauchen könnt, also wir stünden quasi bereit. Und aus der ersten Reihe sprang eine Dame, also als ob eine Feder in dieser Frau irgendwie verbaut wäre, sprang auf und meldete sich quasi so, hier. Ja. Ne? Und dann stellte sich raus, es war die eine stellvertretende Landtagspräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, eine Politikerin der Linken, Elke Annette Schmidt, ich hoffe, ich sage es richtig. Und die hat uns dann quasi sofort
vom Fleck weg
engagiert. Und Vertrag habe ich noch keinen. Ich glaube, die Finanzierung steht auch noch nicht so ganz. Mhm. Aber das ist auch egal, weil wir werden auf jeden Fall am 19.09. In Schwerin spielen, auch ohne Geld zur Not, weil uns das einfach wichtig ist. Denn dieses Weimar-Programm, was wir jetzt viel auch noch spielen, das ist leider sowas von heutig. Also wenn Roman... Ja. Da unten, also längere Erzählpassagen hat, da muss ich dann auch die Augen schließen und mir auch nochmal überlegen, bin ich jetzt wirklich 32, 33 oder bin ich jetzt doch 2025, 2026? Mhm. Weil sich so viele Fehler auch wiederholen, jeder behält seine Maximalforderungen bei, man ist nicht wirklich kooperationsbereit und der gute Kompromiss, den es ja durchaus auch geben kann, der wird eigentlich gemieden und so. Und man treibt wirklich die Leute ein bisschen auch in die Finger der Extremen. Mm. Das ist, ja. Wir wollen unseren kleinen künstlerischen Beitrag leisten und einfach auf diese Parallelen aufmerksam machen. Mm. Und,
das gelingt ganz gut, glaube ich. Ne? Also zumindest meinem Empfinden nach gelingt das gut. Ja, und dann hoffen wir, dass das demnächst auch wieder gelingt und wir dann demnächst wieder in diesen wunderbaren Räumen gemeinsam sitzen können und euch lauschen können in Wort und Ton. Wann wird es soweit sein? Wann gibt es das nächste Programm?
Also wir sind in guten Gesprächen, wie man sagt. Ich hoffe im Januar 2027 mit der dann wieder Weltpremiere des neuen Programms. Und den Titel haben wir noch nicht. Es gibt so einen Arbeitstitel, den gibt es aber nur in meinem Kopf. Den kennt noch nicht mal Katrin.
Ja, jetzt, ich wollte sagen, jetzt weiß sie es dann, genau. Wenn sie es hört.
Der heißt also im Ausnahmezustand. Mhm. Das könnte der, vielleicht wird es aber auch ganz anders sein.
Und, das ist ja schon wieder so ein bisschen, ne? Das reizt die Leute dann.
Genau, und es wird im Grunde um die Zeit gehen von 1967 bis 1978. Also wir setzen quasi den Schah-Besuch 1967 als Fanal, das ist auch unsere These, für die Studentenbewegung 1968 und arbeiten uns dann vor bis zum Deutschen Herbst. Wir setzen natürlich, wohlgemerkt, die Studentenbewegung nicht mit der RAF gleich. Das wäre jetzt wirklich fatal. Mhm. Und gucken uns dann eben auch den Deutschen Herbst an, was da alles los war. Und kombinieren Texte mit ja, wunderbarer Musik, die es aus der Zeit eben gibt, von Lachenmann, von Nono, von Maurizio Kagel, von Kurtag, von Ligeti,
von Nono. Wir lassen uns überraschen.
Uns wird was einfallen.
Sonst haben wir gleich das ganze Programm schon angeteasert.
Und natürlich auch die Rolling Stones
wird es geben. Das ist doch mal, ja, das ist doch mal eine Herausforderung. Da bin ich ja gespannt, was da für ein Text zukommt. genau. Nachdem der Joschka Fischer in seiner Präsenz schon sehr schön war gestern. Ich kann das nur empfehlen. Ja, ja. Angucken.
Also manchmal ist es, manchmal ist es sogar erschreckend, wenn ich so Figuren, also Negativfiguren aus der Geschichte dann imitiere oder auch überziehe. Mhm. Also manchmal ist der Sound auch wirklich schlimm, hart, weil er damals ernst gemeint war. Mhm. Aber ich freue mich auf kommende Aufgaben. Also ich weiß nicht, was ist mit Erich Honecker? Muss ich mich schon auf den einstellen?
Genau, das ist dann das übernächste oder das überübernächste Programm. Es kommt jetzt so ein bisschen drauf an, ob wir dieses
True Crime... Mein Gott, die Ideen nehmen ja keinen... Ja gut, Geschichte geht ja auch mal weiter insofern.
Wir sind immer so drei Programme, haben wir eigentlich schon im Kopf. Ja. Und also, ja, genau. Manchmal traue ich mich dann auch nicht zu früh, das an Katrin zu geben. Nicht, dass sie das eine Programm noch nicht abgeschlossen hat und dann komme ich schon mit dem nächsten. Und da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein. Aber die Ideen gehen uns auf jeden Fall nicht aus.
Hm. Das war ein perfektes Schlusswort. Ich danke ganz herzlich fürs Hiersein und wir freuen uns aufs nächste Mal.
Vielen Dank, dass wir hier sein durften.
Das war's mit unserem herzoglichen Podcast. Falls es euch gefallen hat und ihr keine weitere Folge verpassen wollt, freuen wir uns über euer Abo und Weiterempfehlung. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.